Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion Muslimisch, Deutsch, beheimatet, eine Illusion oder Realität? Mein Name ist Eren Güvercin, ich leite bei der Alhambra-Gesellschaft das Projekt Muslim Debate 2.0, Gesellschaft gemeinsam gestalten. Das Projekt wird, wie Sie auch hier hinten sehen können, im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz vom Bundesinnenministerium gefördert. Im Rahmen dieses Projekts findet auch die heutige Podiumsdiskussion statt. Ich möchte mich aber auch erstmal bedanken beim Erzbistum Hamburg und bei Frau Bäumer, dass wir hier heute unsere Veranstaltung in diesen schönen Räumlichkeiten im Panoramaraum mit einem wunderschönen Blick auf die Stadt Hamburg auch machen können. Ein sehr schöner Ort. Wir hatten in der Evangelischen Akademie Loccum bereits unsere nicht öffentliche Wochenendtagung zum Thema. Das war Ende September. Dort ging es eben auch um die Frage, gelingt Beheimatung als deutsche Musliminnen? Wir diskutierten verschiedene Facetten der Beheimatung von Muslimen in Deutschland mit zahlreichen eingeladenen Referentinnen. Das muslimische Leben in Deutschland begann in den 60er Jahren im Zuge der Arbeitsmigration als Provisorium. Über Jahrzehnte hinweg wurde die Präsenz von Musliminnen sowohl von Migrantinnen selbst als auch von der deutschen Politik und Gesellschaft als eher vorübergehend wahrgenommen. Diese Perspektive prägte politische Maßnahmen ebenso wie die muslimische Lebensgestaltung. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns in der Tagung und werden wir auch heute uns die Frage stellen, ob dieses Provisorium mittlerweile überwunden wurde, richten sich politische Entscheidungen an die Realität dauerhaft hier lebender Muslime und fühlen sich Musliminnen selbst als beheimatete Deutsche oder prägen Annahmen von Fremdheit weiterhin die Außen- und Selbstwahrnehmung. In unserer heutigen Podiumsdiskussion möchten wir die Debatte, die wir in der Tagung in Loccum hatten, in die Öffentlichkeit tragen und mit Ihnen auch gemeinsam über diese Fragen nachdenken. Das Thema ist hochrelevant, da es die Ambivalenz der deutsch-muslimischen Identität in Zeiten gesellschaftlicher und auch sicherheitspolitischer Spannungen direkt anspricht. Es geht um die Überwindung von Fremdheitsgefühlen, Ressentiments und die Anerkennung des muslimischen Lebens als deutsche Normalität. Um diese vielschichtige Thematik zu beleuchten, freue ich mich sehr, Ihnen unser heutiges Podium vorzustellen. Ich begrüße zunächst zu meiner Seite ganz herzlich Dr. Evelyn Bokler. Sie ist Associate Fellow, Englisch, schwierige Sprache, am sogenannten CASIS an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Sie forscht im Bereich der vergleichenden Extremismusforschung mit dem Schwerpunkt Islamismus, sowohl in der MENA-Region als auch in Deutschland. Zudem ist sie stellvertretende Leiterin der Forschungsstelle Islam und Politik oder war bis vor kurzem, genau. Projekt lief aus, das kommt mir bekannt vor, und zwar am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Dort wirkte sie auch letztes Jahr an der Studie mit Ressentiment als affektive Grundlage von Radikalisierung mit. Darüber werden wir sicherlich im Laufe des Abends auch noch sprechen. Vielen Dank, liebe Evelyn, dass du heute Abend da bist. Ganz herzlich begrüße ich auch Dr. Osman Kösen. Er ist Pädagoge und islamischer Theologe, arbeitete einige Zeit als Lehrer für den islamischen Religionsunterricht und arbeitet jetzt für das niedersächsische Kultusministerium. Und er engagiert sich aber auch darüber hinaus zu Themen wie Bildung und Partizipation von Jugendlichen in Hannover. Vielen Dank, lieber Osman, dass du aus Hannover heute angereist bist. Und zu allerletzt begrüße ich natürlich auch meinen Kollegen, sehr geschätzten Kollegen Murat Kaiman. Murat ist wie ich einer der Gründungsmitglieder der Alhambra-Gesellschaft. Gemeinsam haben wir in den letzten 3 Jahren im Projekt Muslim Debate 2.0 gearbeitet. Er ist von Hause aus Jurist, arbeitete einige Jahre auch als Justiziar in einem muslimischen Verband und wird in der heutigen Diskussion seine Erfahrungen und Einblicke mit reinbringen. Und ich freue mich sehr, dass du heute auch dabei bist, lieber Murat. Ich möchte eingangs mit einer Impulsfrage an alle Podiumsteilnehmerinnen beginnen, bevor wir in die tieferen Facetten des Themas unseres Podiums dann einsteigen. Die These ist, muslimisch-deutsch beheimatet, eine Illusion oder Realität? Daher meine Eingangsfrage an alle, wenn ihr das Gefühl der Beheimatung für Muslime in Deutschland heute auf einer Skala von 1, Illusion, bis 10, Realität einschätzen müsstet, bei welcher Zahl würdet ihr landen und warum? Vielleicht mit einer kurzen Begründung auch. Liebe Evelyn, mit dir starten wir. Einmal kurz auf den roten Knopf unten drücken und 1-2 Sekunden warten. Genau.
Okay. Man kann mich hören?
Ja.
Ja, danke erstmal für die vielen freundlichen Worte und für die Einladung. Ich kann die Frage natürlich nur aus wissenschaftlicher Perspektive jetzt eben beantworten und würde direkt mir erlauben, das zu splitten praktisch, also das Gefühl der Beheimatung, wenn man, denke ich, das ist zumindest das, was wir in unserer Forschung rausgefunden haben, diese Frage auf individueller Ebene stellt, glaube ich, würden viele Musliminnen und Muslimen das vielleicht bei einer 7 oder 8 ansiedeln, dass sie das Gefühl haben, eigentlich so als Personen ganz gut zurechtzukommen oder in Deutschland sich wohlzufühlen in ihrem sozialen Raum, integriert mit Freunden und Familie. Wenn man sie aber nach der Gemeinschaft, der muslimischen Gemeinschaft fragt, also nach der kollektiven Ebene, dann würde ich sagen, ist die Zahl erheblich geringer, also vielleicht bei einer 5 oder bei einer 6, weil doch sehr stark das Gefühl ist, ich alleine fühle mich hier eigentlich wohl, aber wenn es darum geht, wie geht es uns Muslimen hier in Deutschland, sind wir angekommen, das Kollektiv, dann ist es deutlich geringer. Und ich glaube, vielleicht kommen wir dazu, nach dem 7. Oktober 2023, könnte ich mir vorstellen, ist dieses Gefühl auch noch mal weiter runtergegangen.
Osman, wie ist deine Einschätzung?
Jeder hat ein Mikrofon, oder?
Genau. Wirklich ganz schwierig, das zu beziffern, gerade auch, weil Musliminnen und Muslime in ihrer Vielfalt auch schwer zu beziffern sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das Thema Beheimatung ein Bündel von sozial-emotionalen, aber auch strukturellen Dingen ist, wie Sie eben sagten. Und das ist ein Thema, wo es wirklich viel nach Gefühl geht. Also empfinde ich mich hier dazu, also zugehörig und werde ich angenommen von der Mehrheitsgesellschaft und so weiter. Und auf struktureller Ebene, glaube ich, auf institutioneller Ebene ist die religiöse Praxis, sind Musliminnen und Muslime ganz fester Bestandteil der Gesellschaft, auch sichtlich. Und daher glaube ich, wäre ich ganz bei deiner Zahl, also 6, 7 würde ich auch ungefähr sagen. Aber man müsste auch natürlich fragen, wen meinen wir konkret? Welche Generation meinen wir? Also meinen wir die erste Generation, die kaum eigentlich nach, also wo die Frage nach Heimat und Beheimatung ja schon beantwortet war, nämlich die lag in der Rückkehr in die Heimat. Man wollte gar nicht so lange hier bleiben. Die zweite Generation war dann hier und wollte auch. Und dritte Generation stellt sich die Frage wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz und sagt, ich bin hier zu Hause. Und schwierige Frage, aber ich glaube, dass das mit 6 und 7 ziemlich gut passend und treffend ist.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir einen Mittelwert bilden, alle in unseren Köpfen bei der Bezifferung. Und ich glaube, da gehört einerseits tatsächlich die Frage der Differenzierung, ist das meine Perspektive? Also fühle ich mich beheimatet in diesem Land? Dann ist es die kollektive Perspektive, fühlen sich Muslime als Gemeinschaft beheimatet in diesem Land? Und fühlt sich dieses Land als Heimat von deutschen Muslimen? Das ist, glaube ich, nochmal eine Perspektive, die mit dem Stichwort angenommen werden, glaube ich, zu tun hat. Deshalb kann man auf all diese Perspektiven unterschiedliche Ziffern verteilen, glaube ich, die auch in einem breiten Spektrum dann schwanken. Was ich jüngst an mir selbst festgestellt habe, da war ich in einem anderen Zusammenhang zu Gast auf einer Veranstaltung, in der ich gefragt worden bin, befragt worden bin über meine muslimische Perspektive, wie wohl fühlst du dich in deiner muslimischen Community? Und ich war erschrocken, wie gering meine Ziffer auf der Skala war. Also völlig unabhängig von der Frage, welches Verhältnis habe ich zu diesem Land, wie sehe ich das Problem der Muslimfeindlichkeit als Hindernis bei dem Gefühl, hier sich beheimatet zu fühlen aus muslimischer Perspektive, völlig unabhängig von diesen äußeren Bedingungen des Wohlbefindens, habe ich mich in meiner eigenen Community so unwohl gefühlt. Und gleichzeitig würde ich meine eigene persönliche, ganz individuelle Beheimatung in diesem Land und in dieser Gesellschaft auf dieser Skala mit dem Höchstwert beziffern und komme dadurch zu einem Mittelwert, der irgendwo wahrscheinlich bei 1 bis 5 liegt, bei der Frage, wie ist die kollektive Beheimatung gelungen oder gelingt sie gerade oder scheitert sie gerade? Das ist, glaube ich, ein sehr dynamischer Prozess, wie ja auch in den anderen Inputs deutlich geworden ist. Es ist also ein schwieriges Feld.
Vielen Dank für diese ersten Einordnungen. Es ist ja klar geworden, dass vor allem halt auch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine sehr große Rolle spielen, zumindest was das kollektive Gefühl angeht. Und Evelyn, du beschäftigst dich ja auch mit Sicherheitspolitik und Integrationsfragen. Du hast das ja ein bisschen angeteasert. Inwiefern haben denn aktuelle politische und auch sicherheitspolitische Spannungen, Nahostkonflikt, aber auch Phänomene oder die Zunahme von Muslimfeindlichkeit, was ja auch in den letzten Jahren zu beobachten ist, was für eine Rolle haben diese aktuellen politischen und sicherheitspolitischen Spannungen oder welchen Effekt haben sie auf das Narrativ der Beheimatung von Muslime in Deutschland und inwiefern hat das auch dieses Gefühl vielleicht in den letzten Jahren auch zurückgeworfen? Was sind da deine Beobachtungen?
Ja, danke. Das ist direkt eine sehr brisante Frage letztendlich, weil wir natürlich den öffentlichen Diskurs insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 als extrem polarisiert und zurückwerfend erleben. Deshalb ist das jetzt natürlich nochmal von besonderer Brisanz. Ich denke, wir haben uns da nicht gut geschlagen bisher in Deutschland, was die öffentliche Diskussion betrifft, weil ich denke, Verletzungen auf beiden Seiten, wir reden jetzt ja nicht über die jüdische Seite hier in Deutschland, aber die hat natürlich auch dazu geführt, diese Verletzungen, die dann eben abgebildet wurden, das Gefühl hinterlassen haben bei Muslimen beispielsweise, insbesondere wenn sie eben einen Migrationshintergrund haben oder Verbindungen haben zu Palästina oder eben zum Nahen Osten, dass auch die das Gefühl hatten haben nach wie vor in ihren Ängsten, in ihren Verletzungen, in ihren Sorgen nicht ernst genommen zu werden von Anfang an. Ich habe das vielfach auch bemerkt bei Kolleginnen und Kollegen, jetzt beispielsweise auch in der muslimischen Theologie, dass sie gesagt haben, wir fühlen uns hier nicht abgebildet, wir haben das Gefühl, wir werden nicht ernst genommen. Und ich glaube, dass sich hier auch was anderes noch überlagert hat, nämlich eine große Angst und Unkenntnis, gerade auf Seiten der Politik, auch innerhalb der Gesellschaft, die mit Sicherheit gespeist waren, auch einfach aus Unwissenheit, was den Nahostkonflikt betrifft, wie man damit umgeht, dass er natürlich irgendwo eine Vorgeschichte hat. Einerseits der 7. Oktober, andererseits natürlich auch singulär betrachtet werden muss mit dem, was passiert ist und dass deshalb Diskursräume sich von Anfang an verschlossen haben. Also das ist eine ganz klare Beobachtung gewesen, die, glaube ich, viele so wahrgenommen haben, gerade auch von muslimischer Seite. Und dadurch entstand dann auch ein erhebliches Repräsentationsdefizit, dass man eben das Gefühl hatte, dass die eigene Wahrnehmung, dass die eigene Sicht der Dinge eben direkt im Rahmen einer Kriegslogik polarisiert wurde. Also mir ging das auch oft so, dass ich gefragt wurde, ja, so nach dem Motto, wo bist du denn, Team Israel oder Team Palästina? Ne? Dass man hier direkt praktisch sich dazu gezwungen gefühlt hat, irgendwie Positionen zu beziehen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die auf dem ganzen Diskurs eben sehr geschadet hat. Also ne, im Miteinander und natürlich auch vor allem, wie gesagt, in der Wahrnehmung der Muslime, dass sie eben das Gefühl hatten, sie wurden nicht abgebildet, sie werden nicht abgebildet in ihrer In Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie pro-palästinensisch aufgetreten sind, wurden Sie direkt als antisemitisch geframed oder verunglimpft? Und das ist immer nicht gut in einer pluralen Gesellschaft, wenn man eben nicht unterschiedliche Positionen versucht abzubilden und die eben in einen möglichst spannungsfreien Diskurs zu übertragen, dass man eben miteinander spricht. Also insofern glaube ich, dass das extrem dazu beigetragen hat, das Beheimatungsgefühl zurückzuwerfen. Und das natürlich auch noch angefeuert wird und wurde von radikal-islamistischen Narrativen, die eben gesagt haben, seht ihr, ihr seid hier nämlich gar nicht willkommen, ihr gehört gar nicht dazu. Und damit müssen wir jetzt eben gesamtgesellschaftlich umgehen. Das ist sehr herausfordernd.
Ich wollte noch auf die strukturellen Hürden vielleicht auch nochmal eingehen, also jenseits der individuellen Einstellungen. Wo siehst du laut deinen Beobachtungen, deiner Forschung, die größten strukturellen Hürden, die das Gefühl der Zugehörigkeit auch vor allem für junge Muslime erschweren? Vielleicht auch löst jetzt nicht unabhängig von 7. Oktober aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen, sondern auch ganz grundsätzlicher Art.
Ja, ich glaube, es sind einfach vielfach, also ich glaube, das ist ein sehr komplex gelagertes Problem, weil strukturell ist natürlich, hat immer verschiedene Dimensionen, die da berührt sind. Wir haben auf der einen Seite dokumentiert Benachteiligungen, wenn es ganz klar einfach um sozialen Wohnraum beispielsweise geht. Ne? Also kommt man mit einem muslimisch gelesenen Namen und bewirbt sich, hat man einfach strukturelle Nachteile. Das sind Erfahrungen, die gemacht werden, die gesammelt werden, die natürlich auch weitergetragen werden oder berichtet werden. Das ist das eine. Dann natürlich vielfach auch einen vielleicht nicht unbedingt diversitätssensibler Umgang bei Behörden mit Muslimen in der Mehrheitsgesellschaft oder immer noch das Gefühl, dass sie eben was Besonderes sind und auch als solches eben gelesen werden. Also es ist noch keine Normalität ist, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, alleine wenn man jetzt die Diskussion führen würde, könnte ein Muslim Bundespräsident werden oder so. Ne? Die Diskussion kann man sich hier, glaube ich, in Deutschland vorstellen. Das sind einfach noch Strukturen, glaube ich, die auch vorhanden sind in einer Gesellschaft, die erst nach und nach sich selbst als Migrationsgesellschaft zunehmend begreift und damit auseinandersetzen muss. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Wie kann das die Gesellschaft verändern? Wie gestalten wir diesen Wandel? Und ich glaube, das ist letztendlich das eine. Dann hat man natürlich auch noch mit Sicherheit Diskriminierungserfahrungen im schulischen Bereich, weil du jetzt gerade auch junge Leute angesprochen hast, ne? Durch auch Curricula, die möglicherweise gerade im politischen Bildungsbereich nicht aktualisiert sind oder sehr stark aus einer Mehrheitsgesellschaft heraus konzipiert sind. Das betrifft jetzt vor allem die Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt beispielsweise. Da ist einfach noch unglaublich viel Unkenntnis. Ich glaube, das ist auch das in der Begegnung mit der Mehrheitsgesellschaft, dass sehr viel Unkenntnis einfach nach wie vor vorhanden ist über den Islam, über die Herkunftsländer, dass das einfach noch so ein bisschen, lateinisch hätte man jetzt sagt, hic sunt leones, also im Nahen Osten, das ist irgendwie da leben die, das weiß man auch nicht so ganz, ne, was sich dahinter verbirgt. Und das müssen wir jetzt halt nach und nach zusehen, dass wir das versuchen zu bearbeiten gemeinsam.
Neben den politischen Rahmenbedingungen spielt ja natürlich auch die innermuslimische Sphäre eine große Rolle, damit Beheimatung auch als Realität empfunden wird. Und Osman, du als islamischer Theologe, Pädagoge und auch Teil der muslimischen Community hast da natürlich nochmal einen sehr genauen Einblick in innermuslimische Diskurse. Inwieweit muss sich denn auch das, sagen wir mal, theologische Selbstverständnis von Muslimen in Deutschland weiterentwickeln, um Beheimatung nicht nur als Akzeptanz, sondern wirklich auch als aktiven Teil der deutschen Gesellschaft zu begreifen?
Auch eine ganz schwierige Frage, lieber Erden. Ich glaube, das Erste oder das Wichtige dabei ist, dass man Deutschland auch im theologischen Selbstverständnis nicht nur als ein Ort, ein Aufenthaltsort kommuniziert, sondern als Ort des gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Raumes, der gesellschaftlichen Handlung, der ethisch-gesellschaftlichen Handlung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch die Begrifflichkeit Darul Ghurba, wie das im Arabischen bezeichnet wird, oder Ghurbet, also
oder die Fremde.
Gegend der Fremde. Das wurde lange kommuniziert und ich glaube auch heute noch in vielen Predigten findet man diese Bezeichnung. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Einerseits das als theologisches Selbstverständnis, aber auch das Thema, also es muss eine stärkere Anknüpfung an die hiesige gesellschaftliche Realitäten geben. Das heißt, inwiefern sind die Lebenswelten muslimischer Jugendlicher, wenn wir das mal am Beispiel der Jugendlichen betrachten, ist das überhaupt widergespiegelt im theologischen Selbstverständnis in Deutschland? Und das ist einfach eine Riesenaufgabe, weil gerade auch, weil der Islam in Deutschland ganz klar immer im Kontext der Migration oder der Integration auch kommuniziert wird, ist das ein wichtiges Thema, dass die Lebenswelten dieser Kinder und Jugendlichen der kommenden Generation auch sich widerspiegelt im theologischen Selbstverständnis. Und ich glaube, dass auch da eine innermuslimische Kritik nicht nur die Akzeptanz zu suchen im theologischen Sinne, sondern auch das als religiöse Verantwortung zu verstehen, Gesellschaft mitzugestalten, Solidarität zu zeigen, auch wenn ich nicht betroffen bin. Ja, und ich glaube, das sind so ganz wichtige Dynamiken, die auch im Hinblick auf die Theologie, auf das Verständnis in der Theologie ganz, ganz wichtig sind. Und man kann das natürlich weiter ausführen, gerade was das Thema Gottesbild angeht und Rolle von Frau und Mann und so weiter. Gibt es sicherlich noch viel Arbeit und viel Aufklärungsbedarf, finde ich. Ja.
Murat, du bist zwar kein Theologe, aber du warst ja in einem muslimischen Verband ja auch als Justiziar tätig, die ja für sich beansprucht, eine Religionsgemeinschaft zu sein und dort halt natürlich auch gerade was diese Fragestellungen angeht, in einer Verantwortungsposition ist. Wie ist deine Wahrnehmung, also genau dieselbe Frage, die ich auch Osman gestellt habe, also was muss sich im muslimischen Selbstverständnis in Deutschland vielleicht ändern aus deiner Perspektive, dass Beheimatung eben auch Realität wird?
Ich glaube, man kann darauf auf einer sehr konkreten und auf einer abstrakten Ebene antworten, die auch mit berücksichtigt, was bereits zu diesem Thema gesagt worden ist. Ich glaube, das Stichwort der Teilhabe ist etwas, was auch im öffentlichen Diskurs sehr häufig zitiert wird, dass eine pluralistische Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft eine sein muss, in der Teilhabe für alle möglich ist, uneingeschränkt und gleichberechtigt. Das ist richtig, aber ich habe das Gefühl, gerade in meinem Erleben, in meiner Wahrnehmung der muslimischen Landschaft, in ihrer sehr unterschiedlichen, sehr differenzierten Ausprägung auf unterschiedlichsten Ebenen, dass dieser Begriff der Teilhabe ausschließlich als Teilhabeanspruch verstanden wird. Also wir haben einen Anspruch auf Teilhabe. Diese Gesellschaft muss mir ermöglichen, dass ich dazugehöre. Das hat vielleicht seinen Grund in Diskriminierungserfahrungen, also Zurückweisungserfahrungen, die dann gespiegelt, umgekehrt, adressiert an die Gesellschaft als Anspruch formuliert werden, dass sich da was ändern muss. Aber ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn Teilhabe auch als eine Pflicht verstanden wird. Also eine Pflicht, in unserem Fall der muslimischen Gemeinschaften, sich selbst in diese Gesellschaft einzubringen. Das war das, was du, Osman, als Gestaltung und als Gestaltungswillen beschrieben hast. Ich gehe noch weiter. Das ist für mich, erinnert jetzt vielleicht an frühe Debatten über Hohlschuld und Bringschuld bei der Integration. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine Verantwortung, eine Pflicht, hier auch teilnehmen zu wollen am gesellschaftlichen Leben. Und das ist mir für meinen Geschmack und für meine Beobachtung und meine Erfahrung etwas, was zu kurz kommt innerhalb der muslimischen Communities. Gerade auch sichtbar geworden durch die Ereignisse nach dem 7. Oktober 23, wie wenig das Fingerspitzengefühl, das Bewusstsein dafür ausgeprägt ist in muslimischen Gemeinschaften, eine Pflicht zu haben, sich in einer bestimmten Weise in dieser Gesellschaft zu bewegen, Debatten auf eine bestimmte Weise zu führen und bestimmte neuralgische Punkte dieser Gesellschaft zu berücksichtigen. Und das ist etwas, was ich als Teilhabepflicht verstehe. Ich höre immer zwei Klagen in den letzten zwei Jahren, konkret bei dem Thema 7. Oktober und allem, was danach an Debatten in Deutschland passiert ist. Das eine ist, wir können nicht frei sagen, was wir denken zu diesem Konflikt, ohne stigmatisiert und dämonisiert zu werden. Der zweite Aspekt, der immer wieder zitiert wird, dem ich immer wieder begegne auf unterschiedlichsten Ebenen, ist, egal was wir tun, den Deutschen werden wir nie gefallen. Ich finde beide Narrative, beide Aspekte hochproblematisch. Das eine ist, ich widerspreche der These, wir dürfen nicht uns frei äußern zum Nahostkonflikt. Ich glaube, es ist alles zu diesem Konflikt gesagt worden. In wirklich der im breitesten Spektrum auch des Unmöglichen. Bis hin zu der Position, es darf keinen Staat Israel geben. Der 7. Oktober war kein Terroranschlag, das war legitimer Widerstand. All das ist gesagt worden im Diskurs. Auf der Straße, in den Medien, in unseren muslimischen Gemeinschaften. All diese Meinungen konnten geäußert werden, haben unterschiedlich intensiven Widerspruch ausgelöst. Und ich frage mich, wenn jetzt 2 Jahre im Laufe dieser Debatte immer noch behauptet wird, wir dürfen nicht frei reden, ohne dämonisiert zu werden, frage ich mich, was will man aus muslimischer Perspektive noch zu diesem Konflikt sagen, bei dem man das Gefühl hat, ich darf das nicht artikulieren. Und ich glaube, das ist zu einem großen Teil, was uns ja auch in aktuellen Aktionen der islamistischen Szene begegnet, wir wollen frei sagen können, dass es einen Staat Israel nicht mehr geben soll. Und wir wollen frei sagen können, dass die Hamas keine Terrororganisation ist, sondern dass das Glaubensbrüder sind, Widerstandskämpfer sind. Ich glaube, das will man häufig sagen und beklagt, das nicht zu tun, ohne stigmatisiert, angefeindet, abgelehnt zu werden. Und ich finde, das ist gut. Ich glaube, dass es einen lauten, intensiven Widerspruch und eine Zurückweisung dieser Position in unserer Gesellschaft gibt und dass das auf muslimischer Seite auch als deutliche Zurückweisung empfunden wird, ist etwas Gutes für unsere Gesellschaft. Und wir müssen darüber diskutieren, warum das auf muslimischer Seite als etwas Negatives empfunden wird. Und wir müssen uns über diese Narrative beugen und ausdiskutieren, warum das hier deutlichen Widerspruch in unserer Gesellschaft erfahren muss. Und auch die Situation, dass Juden sich in Deutschland sicher fühlen, dass das etwas ist, worüber wir nicht verhandeln, dass es da keine 2 Meinungen geben kann, gerade in unserem Land. Das ist eine Debatte, wo es eben nicht ein breites Spektrum an freien Meinungsäußerungen geben darf, die man widerspruchslos artikulieren kann. Dass es da immer Widerspruch geben muss in unserer Gesellschaft, ist eine Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland nach 45. Und das ist etwas, was wir nicht verhandeln dürfen. Und der zweite Aspekt, das Gefühl, egal was wir tun, egal was wir sagen, den Deutschen werden wir nie gefallen, ist hochgefährlich als muslimische Perspektive der Selbstwahrnehmung. Weil es diese Aussage, hier gibt es unsere Gruppe der Muslime und dort gibt es die Deutschen und das sind 2 sich fremde, abstoßende Gruppen und da gibt es keine Hybridität, keine Deckungsgleichheit in den Positionen oder in den Zugehörigkeiten. Weil das jungen Muslimen signalisiert, du musst dich entscheiden. Entweder gehörst du zu uns, den Muslimen, oder du gehörst zu denen, den Deutschen. Und in der Überwindung dieser Dichotomie ist es auch wichtig, dass eine vielfältige Gesellschaft nicht so funktioniert, über dieses affektive Moment des Gefallen oder des für gut befunden werden. So funktioniert eine Gesellschaft nicht. Wir haben immer unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Gruppen, die aushandeln müssen, wie weit ihr sozialer Geltungsanspruch geht und wie weit man sich aufeinander einlässt. Das hat nichts damit zu tun, dass Muslime den Deutschen gefallen müssen oder dass die Deutschen den Muslimen so sehr gefallen müssen, dass sich die Muslime endlich beheimatet fühlen können hier. Nein, es geht nicht um gefallen oder nicht gefallen. Es geht darum, dass wir aushandeln, was können wir alle zum Gelingen dieses Zusammenlebens beitragen? Und das ist jenseits einer affektiven Emotionalität etwas, was wir sehr sachlich diskutieren müssen und wo auch selbstkritische Perspektiven in der muslimischen Community erforderlich sind, um zu analysieren, was können wir beitragen, damit dieses Zusammenleben gelingt, auf muslimischer Seite und mit einer muslimischen Perspektive. Und diese Debatte wird in den muslimischen Communities praktisch gar nicht geführt seit 2 Jahren.
Ich möchte nochmal auf dich zurückkommen, Osman. Du warst ja auch einige Zeit als Lehrer im islamischen Religionsunterricht, hast du unterrichtet, du warst als Lehrer tätig, bist im Bildungsbereich immer noch ehrenamtlich aktiv. Welche Rolle kann der islamische Religionsunterricht, um auf so eine praktische Ebene vielleicht zu kommen, spielen oder die muslimische Jugendarbeit auch, um eine selbstbewusste, reflektierte deutsch-muslimische Identität zu fördern, die eben nicht in Deutsch und Muslimisch unterscheidet, sondern das auch überwindet, diese Identitätskonstruktionen.
Ja, vielen Dank. Auch daran anschließend, gerade was das Thema der Dichotomien angeht. Ich glaube, dass der islamische Religionsunterricht ein Zeichen ist, auch im Hinblick auf die Beheimatung vieler muslimischer Jugendlicher, weil es an der Institution Schule stattfindet. Die Schule war lange Zeit oder ist immer noch für viele Familien, die emigriert sind, sogar in der dritten, vierten Generation hier sind, als eine Institution des Äußeren beziehungsweise eine Institution draußen, auswärts. Und ich glaube, in dem Sinne ist der islamische Religionsunterricht auch überraschend für viele Familien, die sagen, und auch für viele Kinder und Jugendliche, die sagen, oh, kann ich jetzt in meinem Klassenraum, an meiner Schule auch über den Islam sprechen, kann ich über meine Religion sprechen, über mein Fest sprechen, über den Ramadan sprechen. In der Hinsicht hat das einen ganz besonderen Effekt, würde ich sagen. Und ich habe in den 7 Jahren, wo ich unterrichtet habe, viele, viele Schülerinnen und Schüler gesehen, die aufgeblüht sind, weil sie einfach in deutscher Sprache, die Sprache, die sie gut sprechen, über ihre Religion sprechen konnten. Und das an der Schule. Es gab in der Tat auch Schülerinnen und Schüler, die erstmal nicht viel sagen wollten, weil sie sich nicht sicher waren, ob das der richtige Rahmen dafür ist. Und in dem Moment, wo man sagt, nein, klar, du kannst deine Plakate aufhängen, du kannst hier das widerspiegeln, was für dich wichtig ist in deiner Lebenswelt, ist das für den Moment ein Gefühl der Beheimatung, auch wenn der vielleicht gar nicht gegeben ist. Und das in der Tat auch für Kinder und Jugendliche gewesen, die erst seit 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren in Deutschland sind. Das heißt, man muss nicht immer 3 Generationen hier verbringen, um ein Heimatsgefühl zu entwickeln, sondern das ist manchmal auch eine Momentaufnahme und das ist manchmal auch innerhalb von wenigen Monaten möglich. Der islamische Religionsunterricht ist eine ganz besondere Möglichkeit, um auch nicht nur in Dichotomien zu denken, zu sagen, Koran oder Grundgesetz, das hat man jetzt sehr oft gehört, auch in vielen empirischen Arbeiten, was mich immer wieder wundert, wo ich mir denke, wieso dieser Vergleich, wie soll ein Sechstklässler, eine Sechstklässlerin sich da sinnvoll für etwas entscheiden, wenn ich in meiner ganz besonderen Situation der Identitätsbildung bin und ich möchte wissen, wer ich bin und ich möchte sagen, wer ich bin, dann orientiere ich mich natürlich und sage in dem Moment, ja, Islam ist mir wichtig. Ja, warum? Weil ich das auch zu Hause höre und das Grundgesetz habe ich noch nie gelesen, also Islam. Ja, also, und wenn wir allein in Dichotomien fragen und denken, lösen wir dadurch auch quasi irgendwo ein Signal aus, dass wir sagen, muslimisch-deutsch ist schwierig, Grundgesetz, Koran ist schwierig, Scharia und so weiter ist schwierig. Also manchmal machen wir das, glaube ich, auch als Erwachsene in der Art, wie wir kommunizieren, in der Art, wie wir Fragen stellen. Und das finde ich äußerst problematisch. Der islamische Religionsunterricht ist dafür ein ganz wichtiger Raum, gerade auch was die Religionsmündigkeit angeht. Und viele denken auch, was macht man dann in der Schule im islamischen Religionsunterricht? Muss man dann aus dem Koran rezitieren oder singen dann alle Schülerinnen der Lehrkraft nach? Nein, so ist das nicht. Es geht darum, zu reflektieren. Es geht darum, über religiöse Inhalte zu reflektieren, über das Gebet zu sprechen. Was bringt das überhaupt? Was macht das mit uns? Was ist meine Verantwortung innerhalb der Gesellschaft? Was muss ich tun? Warum ist Solidarität im islamischen Sinne wichtig? All diese Themen sind quasi in diesem geschützten Rahmen des Unterrichts an der Institution Schule Bestandteil. Und das sind eben die Themen, die auch die Lebenswelten dieser Kinder und Jugendlichen beschäftigen. Ja. Also ich wünschte, wir hätten gerade auch nach dem 7. Oktober einen islamischen Religionsunterricht, der bundesweit etabliert ist, wo wir Tausende von Lehrkräften haben, die quasi dort eben auch seelsorgerisch arbeiten könnten, eben auch aufklären könnten, dass wir diese Kinder und Jugendliche nicht den sozialen Medien überlassen. Und ich finde, da gehört auch ein bisschen Eigenkritik dazu, dass wir sagen, wieso hat das bisher nicht geklappt? Einmal aus muslimischer Sicht, ja? Also wieso haben wir das nicht hinbekommen, eine gescheite religiöse Bildung von Millionen von Kindern und Jugendlichen zu etablieren? Aber auch natürlich aus staatlicher Sicht, warum haben wir so lange gebraucht? Ja, 70, 80 Jahre Migration, aber es gibt im deutschsprachigen Raum ganz wenig Möglichkeiten, um an authentische und auch zuverlässige Informationen zu kommen. Und ich glaube, dass das Fach da ein immenses Potenzial hat, der ausgebaut werden muss, natürlich auch fachdidaktisch. Aber es entwickeln sich natürlich aktuell auch viele Institute, die daran arbeiten. Und ich glaube, dass das, dass die Beheimatung im Klassenzimmer stattfindet, wenn Kinder und Jugendliche sagen, das ist meine Schule. Und sie sagen, das ist meine Schule, wenn sie sich da wiederfinden. Auch wenn sie eine Lehrkraft sehen, die zum Beispiel den Namen wirklich richtig ausspricht, ja, und nicht, kenne ich tausende von Beispielen, wenn ich bin übrigens auch Sportlehrer gewesen, wenn ich dann die Namensliste durchgegangen bin, die Namen richtig ausgesprochen habe, dann haben sie erstmal sofort geguckt und gesagt, okay, der weiß, woher das kommt und der kennt mich. Und das ist irgendwo ein Role Model. Und das, was einfach fehlt, ist für viele in dieser Generation oder unter den Jugendlichen ist, sind wirklich Vorbilder, ja, gerade auch, ich weiß, das ist immer sehr problembehaftet, ja, also sobald wir über muslimische Jugendliche sprechen oder den Islam an sich sprechen, dominieren einfach auch sehr, sehr schwierige Themen, sehr problematische Themen. Diese Probleme sind nämlich auch da, aber schlechte Dinge haben in ihrer Eigenschaft, dass sie sich sehr schnell herumsprechen. Und ich glaube, dass das große Engagement von vielen Musliminnen und Muslimen in Deutschland im Vergleich zu den ganz schwierigen und problematischen Dingen eher weniger gesehen wird. Ja, also viele, viele gute Dinge auch, viele, viele Menschen, die sich sehr einsetzen im gesellschaftlichen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Partizipation arbeiten und auch für den Dialog arbeiten. Vielleicht sollte brauchen wir da eine Balance an positiven und negativen Dingen, dass die irgendwo auch Hand in Hand gehen. Ja.
Vielen Dank für die bisherigen Einschätzungen. Wenn wir über Lösungsansätze und Handlungsfelder sprechen, gibt es ja natürlich ganz unterschiedliche Verantwortlichkeiten verschiedener Akteure. Wir haben auf der einen Seite die Politik, die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, auf der anderen Seite aber auch die muslimischen Strukturen, Organisationen, aber auch natürlich den öffentlichen Diskurs. Liebe Evelyn, wenn wir zum Beispiel über zunehmende Ressentiments gegenüber Muslimen oder Muslimfeindlichkeit sprechen. Welche konkreten politischen Schritte siehst du als notwendig an, damit als hilfreich an, dass eben solche Entwicklungen wie die Zunahme von Muslimfeindlichkeit eben nicht nur verurteilt werden, sondern ihre Auswirkungen auf das Beheimatungsgefühl von vor allem auch jungen Musliminnen, die in zweiter, dritter Generation hier leben, effektiv auch gemindert werden können. Also dass Muslime nicht das Gefühl bekommen, ein Objekt der Integration zu sein, sondern zum Subjekt der Teilhabe werden. Was hättest du da für Gedanken?
Auch hier wieder natürlich recht komplex und deshalb würde ich das auch auf verschiedenen Ebenen ansetzen oder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt uns mit Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit beschäftigen, dann wissen wir letztendlich nicht zuletzt aus der Forschung, dass vielfach das aus Unwissenheit natürlich erstmal also genährt werden kann. Also das ist erstmal der Muslim an sich, der Islam ist fremd. Und was hier am besten präventiv immer wirkt, das ist auch bekannt aus der Extremismusforschung letztendlich in jeglicher Richtung, ist Begegnungen schaffen. Also einfach wirklich Begegnungen miteinander schaffen, positive Begegnungen schaffen. Ne? Also dass man einfach auch feststellt, ja, die meisten sind gar nicht so anders oder sind nicht unbedingt der andere, ne? Vor dem man sich jetzt irgendwie fürchten muss oder so, sondern dass man einfach wirklich in den Austausch, in die Begegnung kommt. Ich glaube, das würde schon mal vielfach diesen Vorbehalt reduzieren oder abbauen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine verfestigte Islamfeindlichkeit, die auf bestimmten Argumenten aufbaut, die sich argumentativ versucht eben auch zu rechtfertigen. Und da ist es natürlich erstmal wichtig, dass man das eben juristisch, strafrechtlich, je nachdem, ne, was eben das zur Folge hat, also wenn es dann zu Übergriffen kommt oder wie auch immer, also ich denke jetzt natürlich immer direkt auch im radikalen oder extremistischen Spektrum, dass man dann natürlich erstmal zusieht, dass man rechtsstaatliche Mittel hier einsetzt und ausschöpft. Und ich glaube, wir müssen hier nicht nach neuen Gesetzen rufen oder so. Wir haben eine sehr gute Verfassung und wir haben auch gute Gesetze, die natürlich Anwendung finden müssen, dass auch Muslime eben wissen, dass es eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Oder was heißt gewisse, dass es eben eine Rechtssicherheit gibt und dieser Rechtsstaat, dem sie sich ja auch verpflichtet fühlen sollen und wollen, dass er eben für sie da ist und sich dafür einsetzt. Nichtsdestotrotz muss ich an der Stelle aber auch betonen, dass wir den Rechtsstaat nicht überfrachten dürfen mit Anforderungen. Ja? Also der Rechtsstaat ist nicht in der Lage oder keine Gesellschaft ist in der Lage, völlig diskriminierungsfreie Räume zu schaffen. Das gibt es nicht. Das ist ein Ideal. Das müssen wir versuchen zu erreichen. Aber es ist sehr ungünstig, wenn man versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass es ein Ideal ist, ein Ziel, was man erreichen könnte. Also überhaupt keine Diskriminierung mehr. Die vollständige Integration jetzt beispielsweise von Muslimen. Nein, Diskriminierung findet statt. Also Resilienz ist hier ein ganz wichtiger Begriff, der meines Erachtens eben auch genannt werden muss, weil wir sonst wieder in so eine Haltung kommen, die eben Ressentiments begünstigt, ja, weil eben der Anspruch ist, ja, wir müssten ja eigentlich diskriminierungsfrei leben, jetzt kommt eine Kritik und wir fallen direkt alle um. Ja, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ne? Und die deutsche Gesellschaft aber wiederum als Mehrheitsgesellschaft neigt auch dazu, wenn jetzt beispielsweise Islamfeindlichkeit vorhanden ist, das Ganze zu delegieren oder abzutreten jetzt an beispielsweise den Rechtsstaat oder was ja sehr beliebt ist in deutschen Diskussionen, ist der Verfassungsschutz, wenn irgendein Problem auftaucht, was eigentlich die Gesellschaft in der Diskussion bearbeiten müsste, dass man das direkt versucht, irgendwie wegzudelegieren. Und das geht nicht. Also wir müssen uns hier ganz konkret auch in der Gesellschaft mit bestimmten unangenehmen Fragen auch auseinandersetzen, die uns staatliche Behörden nicht abnehmen können. Also jetzt hier auch in der Katholischen Akademie, Subsidiaritätsprinzip ist, finde ich, immer eine ganz wichtige Sache. Also Probleme auch auf der kleinsten gesellschaftlichen Ebene versuchen zu lösen. Also das wäre eben die zweite Sache, die mir einfallen würde. Als Wissenschaftlerin gibt es aber auch eine dritte Verantwortlichkeit, wenn es um Islamfeindlichkeit geht, und zwar, es ist eben auch Ergebnis unseres Forschungsprojektes, dass wir wissen, dass Radikalisierung oder überhaupt die Selbstwahrnehmung in einer Gesellschaft sehr stark abhängig ist von Narrativen. Und wissenschaftliche Studienergebnisse sind sehr dazu geeignet, gewisse Narrative zu unterstützen, zu verbreiten oder eben zu widerlegen. Dann, wenn wir jetzt beispielsweise immer wieder dem Narrativ, also es gibt Studien, die eben davon sagen, es gibt eine strukturelle Islamfeindlichkeit oder einen strukturellen Rassismus. Es gibt aber auch Studien, die das widerlegen. Ja, also es gibt Studien, die sagen, nee, so schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Klar ist das vorhanden, aber nicht in diesem Ausmaß. Und das ist eine Sache, da müsste Wissenschaft sehr viel pluraler in der Forschungslandschaft sein, das ist sie aber nicht, und das ist eben ein großes strukturelles Problem, weil Wissenschaft zunehmend von Projektmitteln abhängig ist. Und Projektmittel sind wiederum gebunden an die Mittelgeber, und das sind politische Parteien. Und die haben immer eine gewisse, natürlich ein gewisses politisches Interesse, ihre Agenda letztendlich zu unterstützen. Und das wirkt sich dann wiederum aus auf die Forschung, die eben betrieben wird. Das heißt, wenn Politik daran interessiert ist, in eine bestimmte Richtung forschen zu lassen, werden die Projektmittel eben angeboten, und die Wissenschaft wiederum, die abhängig sind von befristeten Projektstellen, richtet entsprechend ihr Angebot aus. Und ich glaube, es würde sehr viel helfen, diesen Diskurs aufzubrechen, der Islamfeindlichkeit, wenn man unterschiedlich plural eben wissenschaftlich forscht und dadurch wieder stärker eben in eine Diskussion kommt. Und als letzter Punkt, der mir jetzt noch einfällt, gegen Islamfeindlichkeit vorzugehen, ist eigentlich auch im ureigensten Interesse der deutschen Gesellschaft. Denn die Legitimation eines Staates den Bürgern gegenüber hängt, ist immer abhängig vom Output. Ja? Also das heißt, der Staat ist ja dafür da, er hat das Gewaltmonopol, und der Deal ist ja, das ist ja vertragstheoretisch jetzt, okay, der Bürger ist bereit, bestimmte Rechte an den Staat abzutreten, und dafür erfüllt der Staat bestimmte wichtige Aufgaben. Und das ist natürlich unter anderem Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, gewisse Rechte zu garantieren. Wenn jetzt Muslime in Deutschland das Gefühl haben, dass das eben nicht umgesetzt wird, ja, dann dann wird es eben sehr, sehr schwierig, weil dann natürlich die Loyalität und der gesellschaftliche Zusammenhalt erodieren. Ne? Also es ist auch wichtig, deshalb aus Sicht, also von mehrheitsgesellschaftlicher Seite aus, die Gesellschaft offen und plural zu gestalten, sodass halt auch jeder das Gefühl hat, er kann sich innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einbringen. Und ja, er hat auch eine gewisse Verpflichtung dazu. Es ist nicht nur ein Recht, es ist auch eine Pflicht, die man wahrnehmen kann und darf, weil sonst die Gesellschaft sich natürlich nicht entwickeln kann und sich auch nicht frei, offen und plural äußern kann.
Ich möchte die Frage vielleicht auch an Osman und auch an Murat weitergeben. Was wären denn für euch die wichtigsten Erwartungen an die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft, wenn es um die Frage geht, dass Muslime nicht länger als Objekt der Integration betrachtet werden, sondern als zum Subjekt der Teilhabe werden? Vielleicht erst Osman und dann Murat.
Ja, dazu zählt natürlich das Thema, also sind wir ein Teil des Wirs? Das ist immer die Frage, die sich viele Menschen, viele Musliminnen eigentlich stellen, auch wenn nicht so formuliert. Also bin ich ein Teil des Wirs? Und ich glaube, da hängt sehr viel dran. Aber ich würde da gerne auch so ein bisschen in der innermuslimischen Kritik bleiben. Ich möchte nicht für alle Musliminnen sprechen, aber ich meine jetzt meine Erfahrungswelt oder meine Ansichten, bisherigen Ansichten. Wir erwarten eine gewisse Diversitätskompetenz, eine Offenheit von der Mehrheitsgesellschaft, welche wir aber in unseren Reihen manchmal gar nicht bieten können. Also wo wir ziemlich verschlossen sind, was Diversität angeht, was Pluralität angeht. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einerseits ist ein Grund dafür, ist das Religionsverständnis an sich, also zu sagen, also eine gewisse apologetische Haltung zu sagen, ich muss die Religion schützen. Ja? Also all das, was über den Islam gesagt wird, ist quasi auch in meine Richtung gesagt. Meine Person ist davon betroffen. Und das hat nichts mit der eigenen Religiosität zu tun. Also die krassesten, die interessantesten Fälle unter meinen Schülern und Schülern waren die überhaupt nicht aus einem religiösen Haushalt kamen, sondern eigentlich gar nicht religiös sozialisiert sind. Aber unfassbar Aktionäre sind, wenn es darum geht, den Islam zu verteidigen. Diese apologetische Haltung, die ist äußerst problematisch, weil sie die Reflexion, also auch für den Rahmenunterricht zum Beispiel, die Reflexion sehr entschleunigt. Ja? Man kann schlecht darüber sprechen, man kann nicht wirklich reflektieren, wenn man sagt, das muss jetzt beschützt werden. So. Vielleicht etwas Persönliches, aber kurz bevor ich zum Theologiestudium nach Ankara wollte, habe ich das meinem Vater gesagt, der überhaupt nicht, der nicht wirklich religiös sozialisiert ist und auch nicht viel von Religion und Gemeinschaft hält per se. Und er sagte, ich mache es jetzt im Türkischen, Murat ist da sehr versiert sprachlich, kann das übersetzen. Und er sagte, mach was du willst, ne yaparsan yap, ama takım tutar gibi din tutma. War seine Aussage. Lieber Murat, wie würdest du das übersetzen? Hänge dich nicht an die Religion.
Deine Religion ist keine Fußballmannschaft. Also dieses Fan-Sein.
Richtig.
Hooligan.
Das war genau. Also hänge dich nicht an die Religion, als würdest du einen Fußballverein irgendwie, also als wärst du ein Hooligan eines Vereins. Und ich habe das nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe erwartet, dass er jetzt nicht sagt, ne, also, super, freut mich, sondern er meint, mach, was du willst, aber komm mir nicht wie so ein Hooligan später. Und ich habe das echt, ich dachte, er meint damit Radikalisierung und so weiter, aber das meinte er wohl nicht. Und ich habe nach 3 Jahren Theologiestudium erst verstanden, nachdem ich zurückgekommen bin, in Ankara, nochmal eine offene Theologieschule, ne, viel Philosophie und so weiter, habe ich verstanden, was er meinte, nämlich nicht so zu reagieren oder so zu denken, zu arbeiten, als müsste man im Dienste der Religion arbeiten und das so ein bisschen, ne, vermitteln und so, das so als eigenes, als etwas Privates, Persönliches sehen, sondern er meinte damit, bewahre eine gewisse Distanz, ja. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen im Nachhinein zu sagen, okay, ich brauche da eine gesunde Distanz, um auch darüber sprechen zu können und das muss aber erst gelernt werden und die Problematik dabei ist aber auch, wenn wir wieder zurück zum Thema Bildung kommen, dass zum Beispiel islamischer Religionsunterricht sehr, sehr medial ist oder sehr wichtig ist, wenn es um Thema Prävention geht. Also die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich für den Unterricht, was eigentlich grundgesetzliches Recht ist, wenn es um Radikalisierungsprävention geht. Und daraus ist ja eine gewisse Annahme. Ja, also da man denkt ja irgendwie über diese Kinder und Jugendlichen, als müssten sie in diesem Rahmen des Unterrichts deradikalisiert werden. Und das ist es ja nicht. Und die beste Maßnahme dafür ist eine vernünftige religiöse Bildung. Zum Thema Diversität finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Nachholbedarf in unserer muslimischen Community. Und gerade die Pluralität innerhalb des Islams, die wird manchmal sogar exkommuniziert, also kaum betont, gerade was die Ambiguität angeht, was den Kontext angeht. Und die Narrative, die dann verbreitet wird, also ich sehe da ein großes Problem, was uns auch in Zukunft erwartet, ist auch, dass die Vermischung von nationalistischen Gedankengut, Ideologien mit islamistischen, wie auch immer, Begrifflichkeiten. Es gab lange, also auch Hadith-Überlieferungen, also sogenannte Sprüche des Propheten, die eigentlich erfunden sind, wurden jahrelang kommuniziert. Hubbul watan minal iman zum Beispiel, ne? Also die Liebe zum Land, zum Vaterland ist ein Teil des Glaubens, ja, also gibt's nicht, also die Überlieferung gibt's nicht. Es wurde erfunden, um damals auch, ne, also zu den Emevis, dass man die Leute binden konnte an den Staatsherrn, so. Und ich glaube, wir haben eine ähnliche, ja, ich glaube, wir haben eine ähnliche Narrative da, die nur durch gesunde oder gute religiöse Bildung auch, erkannt werden kann und damit gearbeitet werden kann, ja.
Monat, du vielleicht noch?
Ich glaube, häufig wird in diesen dichotomen öffentlichen Debatten, ja, du hast es auch erwähnt, das Spannungsverhältnis zwischen Bekenntnis und Verfassung aufgetan, also Grundgesetz und Koran. Ich glaube, das Grundgesetz und unsere Verfassungsordnung verspricht uns ja etwas sehr Wesentliches, nämlich Freiheit und Gleichberechtigung für alle. Dass das ein Idealzustand ist, der durch Diskriminierung erschwert wird oder verhindert wird in bestimmten Phasen unseres Alltages und unseres sozialen Lebens, ist im Grunde eine Realität, die wir aushalten müssen. Und das gemeinsame Bemühen, diese Realität dem Ideal anzunähern, muss eben ein gemeinsames Bemühen sein. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass die muslimische Präsenz in Deutschland, die Tatsache, dass muslimische Bürger mit uns leben, arbeiten, den Alltag gestalten, dass das für uns, und in diesem Fall meine ich mit dem Wir eben die nicht-muslimische deutsche Gesellschaft, oder lassen wir uns auch gern die Muslime dort inkludieren, das ist das Ideal, dass wir alle uns als gemeinsame Gesellschaft verstehen, dass dieses Versprechen von Vielfalt in Freiheit und Gleichberechtigung, dass die Präsenz von Muslimen in Deutschland ein Lackmustest, eine Prüfung für dieses Versprechen ist. Wie ernst nehmen wir dieses Verfassungsprinzip, das unsere Gesellschaft in dieser Grundordnung als Realität sehen und gestalten lassen will? Wie sehr gelingt uns, dieses Versprechen einzulösen? Und ich glaube, die große Motivation für Muslime kann es sein, dass sie für die Einlösung dieses Versprechens einen gewichtigen Anteil mitleisten können. Denn ich glaube, das Hindernis für das Gelingen dieses Versprechens oder das Einlösen dieses Versprechens ist aktuell, dass in der nicht-muslimischen Wahrnehmung die radikalen Strömungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften quasi pars pro toto für die Allgemeinheit der Muslime stehen. Das, was man sich als Muslim vorstellt, nähert sich in der nicht-muslimischen Wahrnehmung und Betrachtung sehr nah an diese radikalen Strömungen an. Das wird als authentisches Muslimsein wahrgenommen und verstanden. Das ist gegenwärtig meinem Empfinden nach das größte Hindernis, dieses Versprechen von Vielfalt, also der Gleichberechtigung muslimischer Existenz, dieses Versprechen eben einzulösen. Und da sehe ich eben die Chance für die muslimischen Gemeinschaften, deutlich zu machen, dass diese Wahrnehmung, dass die radikalen Strömungen für den Mainstream des Islam und der Muslime in Deutschland stehen, dass sie dieser Wahrnehmung entgegenwirken können, indem sie nämlich die größtmögliche Distanz und Unterscheidungsfähigkeit und Unterscheidungssichtbarkeit zwischen radikalen Strömungen und dem eigentlichen Kern der eigenen Glaubensüberzeugung deutlicher vorleben. Da sehe ich die große Chance und da regt sich wieder der Pessimist in mir, aktuell eine Tendenz, eine Entwicklung, die eher das Gegenteilige nachvollziehen lässt, nämlich dass radikale Elemente islamistischer Ideologien beispielsweise Einzug in den Mainstream der muslimischen Selbstwahrnehmung und der Selbstdefinition nehmen. Dass also Elemente, Versatzstücke radikaler islamistischer Ideologien Einzug halten in die Selbstwahrnehmung des Mainstream-Islam in Deutschland und der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland. Dem entgegenzuwirken, ist die Verantwortung muslimischer Gemeinschaften. Das kann keine Gesellschaft, keine Politik, keine Gruppierung innerhalb unserer Gesellschaft oder der politischen Landschaft stellvertretend für Muslime erfüllen, diese Aufgabe. Das ist eine Selbstverpflichtung, eine Selbstwirksamkeit von Muslimen deutlich zu machen, dass die radikalen Elemente nicht repräsentativ für den Kern ihres Glaubensbestandes sind. Und da sehe ich einen großen Nachholbedarf, große Hausaufgaben für die muslimische Gemeinschaft.
Wir haben ja über die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten gesprochen, die politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Selbstwirksamkeit der Muslime, den innermuslimischen Diskurs, der auch sehr wichtig ist. Aber neben diesen Punkten gibt es ja auch natürlich einen öffentlichen Diskurs. Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft oder die Medien über den Islam und über die Muslime diskutieren, das prägt ja sehr maßgeblich auch das Gefühl der Beheimatung. Ganz extrem natürlich auch über die sozialen Medien, die das nochmal als Verstärker wirken. Daher meine Frage an alle Podiumsteilnehmer: Was müsste sich denn in der Berichterstattung über Muslime oder muslimisches Leben grundlegend ändern oder über die Art und Weise, wie wir über muslimisches Leben in Deutschland sprechen, um von einer problemzentrierten zu einer teilhabezentrierten Perspektive vielleicht übergehen können? Vielleicht zunächst an dich die Frage, Evelyn.
Ja, letztendlich ist da ja schon ein bisschen die Antwort drin, ne, wie du es sagst, also dass man von der Problemorientierung, von der reinen weggeht. Ich möchte da jetzt gar nicht sagen, dass wir nicht Probleme haben. Also ich meine, ich bin selber Islamismusforscherin und in dem Bereich unterwegs. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das nicht ausschließlich immer darauf zentrieren. Und zwar sowohl in die eine Richtung, dass man eben immer sagt, ja, wir haben ja so viel Islamfeindlichkeit und jetzt sprechen wir nochmal über die Islamfeindlichkeit, die existent ist, das ist gar keine Frage, deshalb sind wir ja auch hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man sagt, ja, wir haben Islamismus, das Thema wird nicht adressiert, sicher, das müssen wir auch adressieren, das ist ganz klar. Übrigens ganz interessant, was du jetzt gerade sagtest mit dem Ressentiment, ne? Das ist genau das, diese zweite These, die du gerade sagtest, ja, egal was wir machen, es reicht ja eh nicht, ist bei uns in den Interviews immer wieder, wir haben qualitative Interviews geführt zum Ressentiment, immer wieder bemüht worden und das ist eine Sache, die dann eben Radikale in ihren Narrativen aufgreifen und das dann eben entsprechend framen und deshalb, wir müssen diese Sachen natürlich ansprechen, das ist keine Frage, eine Politik, die sich wegduckt, ne, und Probleme eben nicht adressiert, das geht dann in den Untergrund und dann explodiert es, aber wir brauchen einfach auch mal, weil es geht ja darum, einfach eine Normalität zu erzeugen, indem man einfach mal eine ganz normale Berichterstattung macht, auch wo was läuft, wo man einfach sagt, okay, da ist, da funktioniert's, was weiß ich, es gibt jetzt irgendwie Imam-Ausbildungen in Deutschland, ne, die sich ganz bewusst der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegenüber verpflichtet sieht. Darüber könnte man mal erzählen. Natürlich entspricht das vielfach nicht dem Wunsch einer gewissen Erregungsgesellschaft, ne, die natürlich vor allem auf Inhalte abfährt, ne, die letztendlich polarisieren, die Klickzahlen generieren und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann eben auch die Verantwortung der Medien, nicht immer nur diesem Wunsch nachzugehen, durch Probleme irgendwie ja eine besonders hohe Nachfrage nach dem eigenen Content zu generieren, sondern dass man auch weiß, okay, man hat eine große Verantwortung, weil das, was man erzählt, daraus entstehen eben auch wiederum Narrative und diese Narrative framen die Wirklichkeit. Wie hoch ist die? Islamfeindlichkeit, dass wir die nicht hochjessen. Wie hoch ist die Gefahr durch Islamismus, dass man das nicht hochjesst, sondern dass man einfach auch mal von den 98% berichtet, ja, nämlich die nicht irgendwie islamistisch sind oder so, sondern die hier ein ganz normales Leben führen. Und das würde ich mir jetzt beispielsweise wünschen, dass man nicht denen auf den Leim geht, die immer Probleme eben ansprechen wollen, um so eine Polarisierung voranzutreiben, dass man diese Probleme adressiert. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, aber dass man eben nicht immer nur diesen einen Teilausschnitt anschaut, sondern einen Blick für die Breite bekommt. Ich gucke mir ja auch nicht, wenn ich ein Gemälde anschaue, was weiß ich, Rembrandts Nachtwache oder so, gucke ich auch nicht nur auf zwei Personen im Vordergrund, sondern ich muss versuchen, das Gesamtbild zu erfassen. Und ich glaube, das wäre auch mal die Verantwortung der Medien, dem auch zu entsprechen.
Ich stimme dir zu, liebe Evelyn, definitiv. Also an erster Stelle würde ich sagen, das Thema, also Musliminnen und Muslime oder auch generell oder muslimisches Leben darf nicht primär über Extremismusprävention, Defizite, Problematiken gelesen werden. Ich weiß nicht prozentual, wie viele Musliminnen das betrifft, das Thema Islamismus, Radikalisierung, Salafismus, könnte man, weiß nicht, da kennst du dich eher aus, das kann man sagen, 2% der Musliminnen sind direkt betroffen oder sind schwierig zu sagen, aber es ist wirklich...
Es ist ja nicht jeder radikale Extremist, das geht ja auch immer in der Diskussion unter. Ne? Also Radikalisierung, Extremismus am Ende des Spektrums. Ja. Ne? Radikalität muss sich nicht direkt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber richtig im extremistischen Spektrum wissen wir, gewaltbereit sind wenige Tausend von 6 Millionen.
Ja. So, jetzt müssen wir uns fragen, inwiefern werden die anderen 5, irgendwas Millionen überhaupt verbildlicht? Also wo sieht man die überhaupt? Und das ist die Frage der Alltagsnormalität. Ja, also inwiefern sind muslimische Lebenswelten Alltagsnormalität? Das muss man sich mal fragen. Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang zu meiner Zeit, als ich Lehrer wurde und als Sportlehrer dann in ein Kollegium kam und wurde mir die Frage gestellt, ja, du weißt auch, dass du auch Schwimmen unterrichten musst, das ist dir schon klar, so. Also ich habe das natürlich mit Humor genommen, ja, und trotzdem vielleicht 2 bis 3 Jahre lang als Türkischlehrer angesprochen, überhaupt keinen Bezug zum Türkischunterricht, aber trotzdem. Das heißt, es gibt gewisse Denkmuster, wo das einfach schwer fällt, rauszukommen. Und da muss man sich mal vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man dann irgendwo arbeitet, wo man erstmal sich erklären muss, dass man nicht der ist oder die ist, die in den Köpfen vieler Menschen sind. Und das ist halt geprägt von den ganzen schlechten Ereignissen, problematischen Dingen, Radikalisierung und so weiter. Und das wird dann natürlich projiziert. Und ich wünsche mir langfristig, dass das, also das muslimisches Leben Normalität erhält, also und nicht als anders oder andere markiert wird. Und allein das Phänomen zu sagen, also dass man so wenig weiß, dass ein Sportlehrer auch Schwimmen, also auch in der Regel auch Schwimmmeister ist in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch Rettungsschwimmer ist, ist ja klar, aber die Annahme, dass ein Muslim auch Probleme haben könnte, Schwimmen zu unterrichten oder generell schwimmen zu können, die ist kein Einzelfall gewesen. Und ich glaube, dass das ein immenses Problem ist und auch an Unwissenheit innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu Muslimen herrscht, der Kontakt nicht da ist. Und die Begegnungen, wie du sagtest, die sind sowas von wichtig, dass man sich kennt, dass man, also weit darüber hinaus zu sagen, wir hatten mal Nachbarn, die waren aus dem Iran oder aus der Türkei, wie auch immer, dass man auch sagt, nein, wir sind im selben Verein, wir spielen da Fußball und wir sehen uns abends, wir essen zusammen und trinken zusammen und so weiter. Das ist nochmal was ganz anderes. Und die Angst innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, also ist ja auch ein Phänomen, man hat davor Angst, was man meistens nicht kennt, ja, oder was man ja bisher nicht kennengelernt hat, da sind die Ängste nochmal anders. Und ich glaube, dass da viel Nachholbedarf ist und es nicht reicht, wenn man Nachbarn hat, die Musliminnen sind oder muslimisch gelesen sind. Muslimisch gelesen habe ich, finde ich auch sehr interessant. Ich hatte mal einen Fall, habe ich noch Zeit? Ich weiß nicht, lieber Eden, sonst musst du sagen, Cut.
Wir haben Zeit.
Also als muslimischer Lehrer ist man an einer Schule oder meistens auch an Gesamtschulen, hat man auch eine Doppelfunktion als Seelsorger, man ist zeitgleich auch Elternberater, manchmal Imam, manchmal Lehrer und so weiter. Also viele Funktionen, also in der Tat auch als Brückenbauer. Und dann kommen auch natürlich Kolleginnen auf einen zu, die dann sagen, Osman, du musst jetzt handeln, da ist was ganz Schwieriges. Ja, ich glaube, einige kennen das. Und die Kollegin sagte dann, ja, du musst jetzt was tun. Schüler X kam nach den Sommerferien in so einem ganz komischen Kostüm und guckt mir auch nicht in die Augen. Das machte er nie. Und da ist irgendwas passiert, auch in den Ferien. Ich glaube, der ist radikalisiert und zwar vom Feinsten. Und was mache ich dann? Natürlich total enthusiastisch so und ich muss jetzt was tun. Ich bin der Lehrer und muss auch, ne, also demokratiefördernd, aber irgendwas muss ich tun. Ich habe die Eltern eingeladen, den Vater eingeladen, habe gesagt, ich würde Sie gerne mal kennenlernen, kommen Sie doch mal und wir sprechen mal. Und ich hatte dann gefragt, so zum Smalltalk gesagt, erstmal, wie geht es Ihnen und wie war die Fastenzeit, um überhaupt irgendwie reinzukommen, um auf einer Linie sprechen zu können. Und als ich ihn gefragt habe, wie der Ramadan war, also wie die Fastenzeit war, sagte er, weiß ich nicht, fragen Sie doch die Moslems, wo soll ich das wissen, wie die Fastenzeit war? Meine Annahme war, aufgrund der Nachrichten, die ich mitbekommen habe und aufgrund des Kleidungsstils, dass das Muslime sind oder der, nicht meine, aber die Annahme meiner Kollegin. Das Gespräch danach war ziemlich schlecht, weil ich wusste gar nicht mehr, worüber ich sprechen sollte. Und das finde ich sehr interessant. Wir haben irgendwo auch so eine imaginäre Checkliste in unseren Köpfen manchmal, oder ich habe das, ich möchte nicht im Namen aller Menschen sprechen, aber ich glaube, diese Checkliste gibt es. Und die ist sehr schwierig und leider sehr oberflächlich. Und sobald man gewisse Muster erkennt, denkt man, okay, das geht in diese Richtung und diese Richtung. Ich habe genauso auch Schülerinnen und Schüler erlebt, die keinen Blickkontakt zur Lehrkraft hatten. Aus dem Grund, weil sie in ihrer Kultur, also gerade auch, weil das zu Hause so kommuniziert wird, aus Respekt vor einer autoritären Person, vor der Lehrkraft, keinen permanenten Blickkontakt zu haben, sondern die Blicke zu senken. Ja, also kennt man auch aus dem persischen Raum, aber auch aus dem türkischen Raum, ja, also vor der Lehrkraft die Blicke auch zu senken und nicht permanenten Blickkontakt zu haben. Wir würden das hier im westlichen Kontext als, wie soll ich sagen, als respektlos bezeichnen vielleicht oder sagen, der nimmt mich nicht ernst. Und ich glaube, und damit würde ich dann noch meinen Part abschließen und sagen, das Thema der diversitätsbewussten Bildung oder diversitätsbewussten und transkulturellen Bildung, das ist äußerst wichtig im Rahmen der Pädagogik, im Schulkontext, aber auch ganz einfach in allen betrieblichen Kontexten. Weil in dem Moment, wo man wirklich keine Diversitätskompetenzen hat, sammeln sich ganz viele Vorurteile, Schemen oder auch Checklisten in den Köpfen, die sehr schwer im Nachhinein zu bearbeiten sind. Ja.
Ich kann natürlich unterzeichnen, dass über die positive Realität muslimischen Lebens in Deutschland häufiger und deutlicher berichtet werden muss, damit die Wahrnehmung der Probleme, die es ja real auch gibt, nicht die Wahrnehmung über die Muslime im Allgemeinen prägt. Ich glaube aber, dass zusätzlich zu diesem Gegengewicht des positiven Inputs über muslimische Präsenz in Deutschland das Reden über die Probleme nicht ausbleiben darf, weil wir in Social-Media-Zeiten die problematischen Nachrichten nur eine Scrollbewegung entfernt in der Hand finden. Und jeder natürlich die real existierenden Probleme immer und überall zugänglich nachvollziehen kann. Ich glaube aber, dass es einen Unterschied macht, wer über die Probleme redet. Wenn über die Probleme der Muslime von nicht-muslimischer Seite geredet oder medial berichtet wird, dann verstärkt das, glaube ich, die Annahme, alle Muslime sind problematisch. Ich glaube aber, wenn Muslime selbstkritisch über ihre Probleme reden, differenziert sich diese Wahrnehmung. Denn die häufigsten Reaktionen, die ich auf selbstkritische Texte oder Positionierungen erhalte, ist von meiner Vermutung nach muslimischen Stimmen der Vorwurf, dein selbstkritisches Reden über muslimische Probleme oder Probleme in der muslimischen Gemeinschaft sind ein Zeichen dafür, dass du kein wahrer Muslim mehr bist. Du bist ein Nestbeschmutzer, du bist ein Hausmuslim. Also diese sehr affektive, negative Zurückweisung der Bereitschaft, selbstkritisch über Probleme in der muslimischen Landschaft zu reden. Die Reaktion, die ich von vermutlich nicht-muslimischen Kommentatoren, also dem Username nach von mir so vermutet, bekomme, ist nicht etwa die Bestätigung von Ressentiments. Also endlich spricht mal ein muslimischer Kronzeuge über die Probleme und meine Vorurteile, die ich schon immer gehabt habe, und bestätigt mir das Zutreffen dieser Vorurteile und der schlechten Annahmen. Also steigere ich meine negative Meinung über Muslime. Auch die mag es geben, aber die viel häufigere Reaktion, die ich bekomme, ist: Es erleichtert mich, dass ein Muslim über Probleme in der muslimischen Landschaft spricht, weil dann habe ich das Gefühl, die kümmern sich um ihre Probleme und die lösen wahrscheinlich ihre Probleme und das Zusammenleben mit Muslimen empfinde ich nicht mehr als bedrohlich, weil ich sehe, dass es muslimische Stimmen gibt, die die Probleme wahrnehmen und lösen wollen. Das ist, glaube ich, eine Chance für die muslimischen Gemeinschaften in der selbstkritischen Reflexion ihrer Probleme der Gesamtgesellschaft zu vermitteln. Wir ignorieren diese Probleme nicht, wir leugnen diese Probleme nicht, wir gehen sie selber an, wir empfinden sie selber als Problem und als problematisch, als Herausforderung, die wir lösen wollen, damit das Zusammenleben besser gelingen kann. Das bestärkt, glaube ich, das differenzierte Bild über Muslime in dieser Gesellschaft und die Bereitschaft, die Probleme nicht als allgemeinen Ausweis muslimischer Identität wahrzunehmen. Und da, glaube ich, muss es Hand in Hand gehen. Die nicht-muslimische Berichterstattung über die positiven Aspekte muslimischen Lebens in Deutschland und die muslimische selbstkritische Reflexion über die eigenen Probleme. Nur wenn beides gleichzeitig passiert, differenziert sich, glaube ich, die Wahrnehmung der muslimischen Präsenz in dieser Gesellschaft.
Ich habe da eine Frage. Also wir haben da ein Problem. Es gibt diese Instanz der Kirche, die gibt es ja bei uns nicht. Wer macht das? Also wer spricht dann? Also es gibt so einen Konsensus, gibt es einen Raum dafür, wo sich viele unterschiedliche muslimische Vereine, Verbände, Einrichtungen treffen und über ihre Probleme sprechen. Also das fehlt mir einfach. Ich bin ganz bei dir, Murat, wirklich. Also gerade was die Themen angeht, wenn es um Kritik geht, was das eigene muslimische Gemeindeleben, muslimische Leben, auch was das Theologieverständnis angeht. Und wir hören ja immer sehr viel in kleineren Runden, wo wir sagen, das sind die Probleme, wir müssen da was tun. Aber das Problem dabei ist ja, wir haben diese Instanz nicht. Wir können nicht sagen, okay, das hat jetzt diese folgende Institut oder folgende Gemeinde beschlossen und gesagt, das ist ein Problem, das müssen wir angehen. Und da funktionieren wir einfach ein bisschen anders als muslimische Gemeinschaft, beziehungsweise der Islam auch an sich, weil wir eben keinen Papst haben, in Anführungsstrichen. So. Und vielleicht auch als Rückfrage, das würde mich interessieren, Murat, also wir haben keinen Konsens, ja, was ja auch nicht schlecht ist. Ich glaube, dass das im theologisch-islamischen Sinne was Gutes ist, zu sagen, also die Ambiguität ist auch so weit, dass man sagt, es gibt da keinen Konsens zu diesem Thema. Du hast die Meinung und du hast die, aber es gibt Probleme, die einfach nicht wegzudenken und wegzuargumentieren sind. Und wie kann jetzt dieser Rahmen geschaffen werden, zu sagen, wir haben uns hingesetzt und wir sind der Überzeugung und sagen, na, da gehört eine große Portion Ehrlichkeit dazu und auch das Thema der Apologetik haben wir eben gesagt, also nicht immer so, nee, bei uns ist das kein Problem, ne? Also wegwischen oder sowas, das ist auch ein Phänomen, das kennen wir. Ich weiß nicht, vielleicht wäre jetzt meine Frage in der Tat, wenn ich jetzt mal kurz Fragen stellen
darf. Du kannst die Moderation übernehmen.
Nein, alles gut.
Nee, sehr spannende Frage, vielleicht du zuerst.
Moderat. Nein, wir haben sicher nicht diese theologische Instanz eines repräsentativen Oberhaupts oder eines institutionellen Überbaus, der diese Funktion übernehmen könnte. Aber wir haben ja in der faktischen Realität des muslimischen Lebens über Jahre hinweg jetzt eine Ausprägung von Organisationen, die für sich beanspruchen, Religionsgemeinschaften zu sein. Und dann muss man sie eben auch in die Verantwortung einer Religionsgemeinschaft nehmen. Eine Religionsgemeinschaft generiert religiöse Wahrheiten für ihre Gemeinschaft und macht für all jene, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, diese Gemeinschaft sichtbar und wahrnehmbar. Und da sehe ich die Verantwortung bei all den Organisationen, die für sich den Anspruch erheben, wir wollen Religionsgemeinschaft sein oder sind es bereits, dass sie genau diese Plattform der Reflexion und der Abbildung der muslimischen Vielfalt auch übernehmen. Dazu gehört es aber auch, dass man sich diesen Diskursen stellen muss und nicht in einer Utopie der Vollkommenheit muslimischen Lebens und muslimischer Theologie verharrt, sondern anerkennt, dass es harte Realitäten gibt, die problematisch sind und dass es keine Muslimfeindlichkeit ist, über diese Probleme zu reden und dass es zur Souveränität und zur Gelassenheit der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland gehört, diese Vielfalt der eigenen Gemeinschaften auch auszuhalten und sie abzubilden und sichtbar und hörbar zu machen für die eigene Gemeinschaft und für die Gesamtgesellschaft. Und da gibt es ein großes Defizit.
Daran anknüpfend glaube ich halt auch eben nicht, dass aus diesen muslimischen Verbandsstrukturen solche Räume entstehen werden, wo eben solche wichtigen innermuslimischen Diskurse geführt werden, sondern sie sehen eher in so einem selbstkritischen innermuslimischen Diskurs eine Gefahr für ihr eigenes Machtmonopol. Das ist, glaube ich, momentan der Status quo. Wenn es solche Räume geben kann, dann eher von der breiteren muslimischen Zivilgesellschaft. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Auch wenn es da, glaube ich, Versuche gibt, Alhambra-Gesellschaft wurde ja auch 2017 eben mit diesem Anspruch gegründet, aber das ist kein einfaches Unterfangen. Ich möchte aber zum Ende der Diskussion vielleicht noch einen Ausblick versuchen, oder wolltest du was dazu beisteuern?
Gerne. Es gibt ja noch die islamische Theologie an den Universitäten. Absolut, ja. Ne? Also es ist ja nicht nur die Verbände, sondern auch die islamische Theologie, die versucht ja auch eben Räume oder auch selbstkritische Reflexionen zu ermöglichen. Und ich glaube, da sind die Kolleginnen und Kollegen auf einem sehr guten Weg. Deshalb ist es ja auch wichtig, das eben auch auszubauen, damit diese Räume entstehen, eines kritischen Diskurses, einer kritischen Selbstreflexion, ne, die wir ja alle brauchen. Ne?
Vielen Dank für die Ergänzung. Die Theologie habe ich ganz vergessen. Ich möchte aber zum Ende unserer Diskussion nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen und daher die Frage auch an alle Podiumsgäste. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen würden, und wann würdet ihr sagen, ja, das Gefühl der Beheimatung ist keine Illusion mehr, sondern ist Realität? Also an welchen 3 konkreten Merkmalen würdet ihr so einen Erfolg festmachen? Vielleicht beginnen wir mit dir, Evelyn.
Okay, 3. Ich glaube, wenn wir nicht mehr zusammenkommen müssten, wenn wir praktisch nochmal zusammenkommen, um uns alle zu verabschieden und zu sagen, schön war die Zeit, wir blicken auf ein bewegtes Engagement zurück, aber mittlerweile interessiert es eigentlich überhaupt niemanden mehr, ob man Muslim ist oder nicht, so wie wir in der deutschen Gesellschaft ja auch mittlerweile nicht mehr beispielsweise die Fragen stellen, ob jemand katholisch ist oder evangelisch. Der Konfessionalismus, der eben in den 50er, 60er Jahren noch sehr dominant war, spielt heutzutage, würde ich das so sagen, keine Rolle mehr. Und ich glaube, wenn das erreicht wäre und wir nicht mehr diese Formate bräuchten und diese Projekte abwickeln könnten zugunsten anderer, wenn das eben der Fall wäre, dann glaube ich, dann hätte man es geschafft und auch nicht mehr diese Diskussion wäre irgendwie, wer sind wir eigentlich oder wie wollen wir sein, sondern wenn wir einen ganz natürlichen Umgang hätten in einer pluralistischen, offenen Gesellschaft, wo der Muslim eben nicht mehr der Fremde ist, sondern ja einfach eine Möglichkeit, seinen Glauben in Deutschland auszuüben, der ganz natürlich innerhalb der FDGO sich dann bewegt. Das sind jetzt nicht 3, aber...
Ist ja schon mal ein Anfang, aber Osman kann sicherlich ergänzen.
Ja, ich versuche es. Also einerseits ganz klar die institutionalisierte Gleichstellung. Ja, also wenn der Islam quasi als Selbstverständlichkeit, als rechtlich und praktisch zu sehen ist auf institutioneller Ebene. Ich glaube, da sind wir auch schon einige große Schritte gegangen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das weiterentwickelt. Das Zweite ist, dass das muslimische Leben nicht... Also, dass das muslimische Leben im Alltag als normal empfunden wird, nicht als anders markiert ist. Das heißt, auch Musliminnen und Muslime sich nicht als anders empfinden. Das ist natürlich etwas sehr Subjektives und das zu messen ist ganz schwierig. Ich glaube aber, dass es da, und damit komme ich zum dritten Aspekt, dass es da ganz konkrete Hinweise gibt. Es ist immer wieder die Rolle als Lehrer und Pädagoge, das tut mir leid, aber das ist meine Perspektive. Ich gucke auf den Pausenhof und ins Lehrerinnenzimmer. Ich glaube, dass unser Pausenhof an den Schulen das meiste zu unserer Gesellschaft sagt, dass wie da kommuniziert wird, also was für ein, ich hätte fast Stadtbild gesagt, nein, was für ein Pausenhofbild sich da entwickelt. Und ich glaube...
Die nächste Debatte ja, angestoßen.
Ich wollte jetzt keine politischen, da darf ich auch gar nicht keine politischen Statements, sonst kriege ich Ärger von meiner Chefin, aber... ich glaube dann in 10 Jahren, wenn wir gucken, unser Pausenhof ist... In seiner Diversität, in ihrer Vielfalt, genauso auch im Lehrerinnenkollegium zu sehen. Und das sogar auch noch in Gremien, in Fachkonferenzen, wo auch Eltern sitzen, also auch in der Elternpartizipation, viele Eltern zu sehen sind, glaube ich, dass wir sagen können, in 10 Jahren, wenn das der Fall ist, wenn da eine gute Balance herrscht quasi, dass wir ziemlich weit gekommen sind und auch, ich glaube, das Thema wird immer bleiben. Wir werden auch in 30 Jahren nicht sagen, okay, das ist super, wir haben das gelöst, weil das einfach ein Prozess ist und das wird bleiben. Ja? Und das ist auch die Herausforderung der Diversität, das ist kein Kurzzeitprojekt. Und dann, wenn die Partizipation so weit gelingt, dass in den Gremien, in den Konferenzen und im Lehrerinnenkollegium dieselbe Vielfalt dargestellt ist wie auf dem Pausenhof, glaube ich, ist ein großer Schritt gemeistert. Ja.
Ich weiß nicht, ob es uns in 10 Jahren gelingt. Wenn ich auf die zurückliegenden 10 Jahre blicke, habe ich wenig Hoffnung. Oder sagen wir es mal positiv, ist es ein sportliches Vorhaben, in den nächsten 10 Jahren das Ziel zu erreichen, das mir vorschwebt, nämlich, dass die Formulierung und die Beschreibung als deutscher Muslim oder deutsche Muslimin nicht mehr als Widerspruch oder Zumutung empfunden wird, sowohl von Nicht-Muslimen als auch von Muslimen. Und um diesem positiven und hoffnungsvollen Ausblick noch etwas hinzuzufügen, ich glaube, den Muslimen kann das früher gelingen als allen Nicht-Muslimen dieser Gesellschaft, sich als deutsche Muslime zu empfinden, ohne das als Widerspruch oder Zumutung aushalten zu müssen. Und das ist die Chance, für die ich jetzt in allen Statements im Grunde plädiert habe. Die Muslime können das schaffen. Also das, was wir vor 10 Jahren mit "Wir schaffen das" als politischen Slogan hatten, können Muslime auch formulieren. Bei der Herausforderung sehen wir uns als deutsche Muslime. Ich glaube, wir können das schaffen. Und das kann dann ein Vorbild sein, dass auch die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft die Formulierung "Es gibt deutsche Muslime" nicht mehr als Widerspruch empfindet.
Vielen Dank auf jeden Fall für die sehr spannende Diskussion. Wir sind am Ende unserer Podiumsdiskussion "Muslimisch, Deutsch, beheimatet, eine Illusion oder Realität" angekommen. Wir haben heute Abend gelernt, dass die Beheimatung keine einfache Zahl ist von einer Skala 1 bis 10, sondern dass das auch ein dynamischer Prozess ist, dass es auf individueller Ebene anders ausschauen kann als auf kollektiver Ebene, dass dieser Prozess auch ständig von politischen Spannungen, strukturellen Hürden und auch der innermuslimischen Diskurs beeinflusst wird und dass wir von einer bedingten Integration hin zu einer selbstverständlichen aktiven Zugehörigkeit dorthin kommen müssen und dass vor allem auch die Beheimatung ein gemeinsames Projekt ist. Also es braucht strukturelle Schritte der Politik, aber auch eine Offenheit der Mehrheitsgesellschaft, aber vor allem aber auch theologische und zivilgesellschaftliche Selbstermächtigung von uns Muslimen. Ich bedanke mich ganz herzlich an meinen Podiumsgäste. Vielen Dank, liebe Evelyn. Vielen Dank, lieber Osman, dass ihr den langen Weg nach Hamburg gemacht habt. Bei Osman war es etwas kürzer. Vielen Dank für eure Expertise, die ihr mit eingebracht habt. Vielen Dank auch für ihr Kommen an die Gäste. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg, einen anregenden Abend, und wir können sicherlich auch im Anschluss noch austauschen und weiter diskutieren. Vielen, vielen Dank. Folgen Sie uns auf alhambra-gesellschaft.de, abonnieren Sie unseren Newsletter, und die Handreichung zu unserer Tagung und auch zu der öffentlichen Podiumsdiskussion gibt es dann auch als PDF-Datei zum Download. Vielen Dank.